Wollen wir mal den lieben Sängerinnen und Sängern und Instrumentalisten ganz herzlich danken. Ich, der ich nichts von Musik verstehe, kann nur ahnen, wie viel Übungsstunden da drin stecken müssen, um Lieder in der Weise vortragen zu können. Und ich weiß, die Lieben, die uns hier dienen mit Gesang und Musik, die wollen das tun, um damit auch Jesus Christus, den Herrn, zu verkündigen und seinen Namen bekannt zu machen. Und das ist großartig, das segnet der Herr. Heute Abend haben wir das Thema Leben fragt sich bloß, wozu? William MacDonald, der hat nichts mit der Schnellimbisskette zu tun, sondern ist ein schon sehr betagter Bibellehrer in Amerika. Er hat dieses kleine Büchlein geschrieben, man lebt nur einmal. Und das stimmt. Es glauben zwar viele an Reinkarnation, aber die Bibel sagt das mit aller Deutlichkeit, wir leben nur einmal und das Leben ist sehr kurz. Hier auf der Rückseite steht, gerade in New York angekommen war Pat dabei, die Stadt auszukundschaften, als plötzlich ein bewaffneter Gangster vor ihm stand und ihn vor die Wahl stellte, Geld her oder Leben? Pat antwortete, nehmen Sie mein Leben, mein Geld möchte ich mir für später aufheben. So ungefähr denken heute viele Menschen, ja? Man lebt nur einmal. Ein sehr dünnes, aber gutes Büchlein zu dem Thema. Wenn wir hier Bücher empfehlen, sage ich nochmal, tun wir das nicht, weil irgendjemand damit etwas verdienen will. Dafür sind die Bücher auch viel zu preiswert. Das soll nur dazu dienen, damit gute Literatur in die Hände von Menschen kommt. Alicia Stricker habe ich vor 15 Monaten kennengelernt, sie und ihren Mann. Sie kamen als Jugendliche in die Drogenszene, nahm Drogen, schwere Drogen, bekam mit 17 Jahren AIDS. Sie ist AIDS-krank. Aber in der Tiefe, als ihr Leben am Ende zu sein schien, lernte sie Jesus Christus kennen, kam zum Glauben, heiratete als AIDS-Kranke und ist heute als Missionarin mit ihrem Mann in Sarajevo, Bosnien. Da sehen wir, was Gott machen kann aus scheinbar kaputten Leben. Und noch ein letztes Buch, Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Wilhelm Busch ist nicht der Humorist, der Max und Moritz geschrieben hat, der hieß zufällig auch so, sondern das war ein Jugendpfarrer in Essen und er hat dieses Buch geschrieben und das ist nun mittlerweile legendär. Es gibt nicht viele christliche Bücher, die über 1 Million Auflage erleben, so wie dieses. Inzwischen in viele, viele Sprachen übersetzt. Darf ich mal fragen, wer hat das Buch schon gelesen? Das sind noch viel zu wenige. Alle anderen, die hier sind, denen möchte ich dieses Buch ganz, ganz herzlich empfehlen. Wissen Sie was? Im Himmel werden mal viele Menschen sein, viel mehr als wir hier sind, die durch dieses Buch den Weg dorthin gefunden haben. Weil es ganz einfach ist, gut verständlich. Das kann jeder lesen. Mann oder Frau, alt oder jung, evangelisch oder katholisch, spielt überhaupt keine Rolle. Das versteht jeder. Das ist so gut geschrieben. Das waren solche Vorträge, wie sie hier an diesen Abenden sind und die sind aufgeschrieben worden nach Tonbandaufzeichnungen. Und ich bin ganz sicher, das kann Ihnen helfen. Und die es schon kennen, die sollten zu Hause 3, 4, 5 Stück immer haben. Und wenn der Schornsteinfeger kommt, kriegt er eins. Und wenn der Paketdienst kommt, kriegt der Mann eins. Ja, das muss man verschenken. Das wird gelesen. Ich kenne schon eine ganze Reihe Menschen, die durch dieses Buch zum Glauben gekommen sind. Es gibt es auch in Russisch. Ja, ne panimayo paruski. Aber hier kann man gut lesen auf Russisch. Für die, die nicht so gut Deutsch können oder höchstens so gut wie ich Russisch, die können auch in Russisch lesen. So, dann wollen wir zu dem Thema kommen von heute Abend. Leben fragt sich bloß wozu. Und ich möchte natürlich auch heute Abend aus der Bibel predigen. Sie haben schon gemerkt, wir predigen hier nicht aus der Bildzeitung oder aus einer anderen schwäbischen Tageszeitung. Wir möchten das Wort Gottes verkündigen. Und so lese ich wieder aus dem Neuen Testament, Matthäus Kapitel 19, die Verse 16 bis 22. Und das kann jeder gut verstehen. Hier wird eine Begegnung beschrieben. Martin Buber hat gesagt, das Leben besteht aus Begegnungen. Heute Abend begegnen wir uns, vielleicht manche von uns, zum ersten Mal, dass wir uns sehen. Und das Leben besteht aus Begegnungen. Es gibt viele unwichtige, aber es gibt auch wichtige Begegnungen. Und hier lesen wir eine solche wichtige Begegnung. Matthäus 19, Abvers 16. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, zu Jesus: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Er spricht zu ihm: Welche? Wir denken, so eine dumme Frage, ist doch klar, die 10 Gebote, oder? Das war aber für einen Juden nicht gleich klar. Die Juden hatten 613 einzelne Gebote zu halten. Und darum fragt er: Welche Gebote soll ich halten? Und Jesus zählt ihm auf. Jesus aber sprach diese: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von Jugend auf, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Leben fragt sich bloß, wozu? Tatsache ist, dass viele Menschen in unserem Land, auch vielleicht einige heute Abend hier unter uns, noch keine Antwort haben auf die Frage nach dem Sinn ihres persönlichen Lebens. Und wenn ich eine Umfrage machen würde, wenn ich so ein Mikrofon nehmen würde und würde jetzt mal durch die Reihen kommen, keine Angst, ich mache das nicht, ja, dann würde ich fragen: Haben Sie schon eine Antwort auf die Sinnfrage? Dann würden einige sagen: Nein, noch nicht. Oder andere würden sagen: Ja, ich glaube, der Sinn meines Lebens ist die Familie. Ich habe mir immer eine Familie gewünscht. Jetzt hat mir Gott eine Frau gegeben oder einen Mann und Kinder. Dafür lebe ich, für meine Familie oder für die Nachwelt. Ich hatte eine schwere Jugend in Russland oder wo ich aufgewachsen bin oder hier. Und ich möchte, dass es meine Kinder einmal besser haben als ich. Das würden vielleicht manche sagen. Und manche, das sind dann die richtigen Preußen unter uns, die gibt es aber auch hier in Süddeutschland, die würden sagen: Der Sinn meines Lebens ist, dass ich meine Pflicht tue. Man muss doch seine Pflicht tun. Das sieht man dann den Menschen aber auch mal manchmal an, wenn das der einzige Sinn ist in ihrem Leben, die Pflicht zu erfüllen. Und manche, wenn sie ehrlich wären, würden antworten, das sind vielleicht mehr die Süddeutschen: Der Sinn meines Lebens ist, dass ich es zu etwas bringe. Man muss es doch zu etwas bringen im Leben. Und dann arbeitet man und arbeitet und arbeitet, um es zu etwas zu bringen. Und vor lauter Arbeit bringt man es zu nichts mehr. Man hat keine Zeit mehr für sich selbst. Man hat keine Zeit mehr für den Nächsten und erst recht keine Zeit mehr für Gott. Äußerlich gesehen kann man vielleicht dann manche Erfolge vorweisen. Zuerst ein VW und später ein Audi und noch später so ein Stern vorne auf der Haube. Oder zuerst ein Häuschen und dann noch ein Häuschen und dann noch ein drittes. Und der Urlaub wird immer weiter und immer öfter. Man hat Erfolge. Aber oft geht es nach dem Motto: Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen oder Wünsche still. Und es gibt Menschen hier in Almersbach, Backnang und Umgebung, die verdienen doppelt so viel, wie sie brauchen und machen immer noch Überstunden. Warum eigentlich? Und irgendwann ist die Gesundheit ruiniert und dann wäre man bereit, das ganze zusammengeraffte Geld wieder herzugeben, um die Gesundheit wieder zu kriegen. Aber die Rechnung geht in den seltensten Fällen auf. Haben wir das noch nicht gemerkt? Ich habe von 8 Männern gehört, die haben sich 1928 in einem großen Hotel in Chicago getroffen. Und diese 8 Männer kontrollierten damals mehr Kapital als das ganze amerikanische Schatzamt zusammengenommen. Und Amerika ist nicht unbedingt einer der ärmsten Staaten dieser Erde. Und wenn man das so hört, denkt man, boah, diese Milliardäre, die im Geld schwimmen können, das ist doch ein Leben. Aber die Bibel lehrt uns, dass wir ein Menschenleben niemals aus der Mitte beurteilen dürfen. Das sollten wir nicht machen. In der Mitte kann das ganz rosig aussehen, sondern die Bibel sagt, ihr Ende schaut an und dann folget ihrem Glauben nach oder nicht. Wollen Sie einmal hören, wie das Ende dieser 8 Männer aussah? Einer von ihnen starb zahlungsunfähig im Ausland. Ein anderer lebte am Ende vom geborgten Geld. Ein dritter musste von einer Haftstrafe begnadigt werden, damit er wenigstens zu Hause sterben konnte. Und ein vierter starb im Gefängnis im Sing Sing. Das sind 4 von 8, 50%. Und wissen Sie, was mit der anderen Hälfte war? Die haben ihr Leben durch Selbstmord beendet. Ihr Lieben, wenn ich mir diese Bilanz anschaue, dann kann ich nur sagen, arme, arme, reiche Leute. Es gibt Millionäre, auch hier im Kreis Waiblingen, es gibt Millionäre, mit denen möchte ich um nichts, aber um gar nichts in der Welt tauschen, weil ihr Leben trotz allem Reichtum und Luxus im Inneren leer und hohl und ausgebrannt ist, manchmal wie ein Bombenkrater. Ihr Lieben, das ist doch Betrug, das ist doch Bluff, das muss man doch bald herausgefunden haben, dass ein Leben nicht daran messbar ist, ob es ein dickes Bankkonto gibt oder Perserteppiche oder ein Swimmingpool. Daran zeigt sich doch nicht, ob ein Leben reich ist. Ob ein Leben wirklich reich ist, wird offenbar, wenn es in die Krisen geht. Allen voran, wenn es in die Todeskrise geht. Und die haben wir alle noch vor uns, die wir hier sind heute Abend. Wenn es in die Todeskrise geht, da ist bei vielen dann nur noch Bettelarmut, ein Resignieren, ein Verfluchen oder ein Aufbäumen und Verstummen. Und da können wir lernen heute Abend von diesem reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt. Er war reich. Ich weiß nicht warum. Er war noch jung, vielleicht der einzige Sohn gewesen, die Eltern gestorben und er hat geerbt. Er hatte viele Güter. Er war reich, vielleicht ein junger Millionär im übertragenen Sinn. Und er kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er hatte doch offensichtlich gemerkt, dass ihn der Reichtum, der Materialismus nicht befriedigen konnte in seinem tiefsten Inneren. Und da fragt er nach dem ewigen Leben. Mein lieber Zuhörer, hast du schon einmal gefragt, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wie viele Fragen bewegen uns Menschen im Laufe unseres Lebens? Die Kinder, die hier sind, die Frage nach der Schulausbildung, dann später die Frage nach Berufsausbildung, nach dem Lebenspartner, nach Arbeitsplatz, nach Häuschen bauen und nach beruflichen Fortbildungsmaßnahmen und irgendwann die Frage nach der Rente. Ach, heute bewegen ja schon 20-Jährige die Frage nach der Rente. Die müssen ja schon anfangen mit der Riester-Rente und was es da alles gibt, ja, damit sie überhaupt noch was kriegen. Wie viele Fragen bewegen Menschen im Laufe ihres Lebens? Und das Leben kann verrinnen, wie die Sanduhr, die wir eben gesehen haben auf dem Buchdeckel. Und es ist nie dahin gekommen, dass der Mensch zu der Frage aller Fragen durchgestoßen ist, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Um nicht verloren zu gehen, um nicht einmal mit leeren Händen dazustehen, um nicht einmal in ein Nachtgrauen zu gehen ohne Morgenrot. Was muss ich eigentlich tun? Ihr Lieben, das ist die wichtigste Lebensfrage. Es gibt keine wichtigere Frage. Was muss ich tun, um einmal bei Gott im Licht zu sein, in der Ewigkeit, im Himmel? Und dieser junge Mann kam mit dieser Frage und er war an der richtigen Adresse, bei Jesus. Denn Jesus Christus allein kann die Sinnfrage unseres Lebens lösen. Er allein kann den Durst unserer Seele stillen. Er hat einmal gesagt zu Menschen, die vor ihm standen, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele, an seiner nie sterbenden Seele. Und weißt du, warum deine Seele nicht zufrieden ist mit Essen und Trinken und Schlafen und ein bisschen Urlaub und Besitz? Warum deine Seele damit nicht gestillt werden kann? Die Bibel sagt, Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Prediger 3, Vers 11. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Und darum sind wir mit vordergründigem, diesseitigem, vergänglichem, materiellem nicht letztlich zu befriedigen, zu stillen. Wir sind doch nicht nur Tiere. Ein Tier ist zufrieden, wenn man ihm den Trog vollgeschüttet hat. Und dann frisst es sich den Bauch voll und dann ist es zufrieden. Aber manche Menschen in unserem Land leben gerade so wie Tiere. Dann sind sie schon zufrieden. Ein bisschen Essen und Trinken und Sex und noch ein bisschen dies und jenes Angenehme vom Leben. Und dann sind sie zufrieden. Mehr wollen sie nicht. Und das ist doch ein Jammer. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Wir sind mit dem allem nicht wirklich zufrieden. Und am Ende werden wir es merken. Vielleicht ahnen wir es schon, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Aber erst recht, wenn wir dann in die Ewigkeit gehen. Jesus alleine kann die Sinnfrage unseres Lebens lösen. Er stand damals vor den Menschen und sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die euch abrackert. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Jesus Christus kann deswegen unsere Sinnfrage beantworten, weil er für unsere Sünden starb und weil er auferstand am dritten Tag. Und denken Sie bitte an der Stelle einmal ganz gut mit. Bis dahin, bis Jesus Christus auferstand von den Toten, bis dahin war mit dem Tode alles aus. Bis dahin ist wirklich keiner zurückgekommen. Der Horizont des Friedhofs und der Gräber war das Letzte. Bis dahin konnten Menschen wirklich sagen, ach, lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Lebe lustig und beständig, du bist länger tot als lebendig. Und wie die Sprüche alle heißen, konnte man wirklich sagen, mit dem Tode war es aus. Aber Jesus ist auferstanden und er hat die Schallmauer des Todes durchbrochen und er lebt. Und jetzt hat er Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Jetzt gibt es einen Sinn, der über die paar Jahre hinausgeht, in die Ewigkeit hineinragt. Und darum ist er der Einzige, der unserem Leben wirklich Sinn geben kann. Es ist zu wenig, wenn wir sagen, ich lebe für die Familie, ich lebe für die Medizin, ich gebe mein Leben für die Medizin, dass Medikamente entwickelt werden, das ist gut. Aber wozu sollen Medikamente entwickelt werden für Menschen, die dann am Ende sterben und aus ist es mit ihnen und nie mehr kräht ein Huhn und ein Hahn nach ihnen? Was soll das alles, wenn es vorbei ist mit dem Tod? Wenn das stimmen würde, was die Leute sagen, 1,80 Meter tief und dann ist alles aus. Wenn das wirklich stimmt, ja warum sollen wir dann so eine Veranstaltung machen? Wann sollen wir wirklich in die Kneipen gehen und in die Discos und so ein bisschen Leben noch rausholen, noch ein bisschen Vergnügen und Lustigkeiten herausschinden, denn bald ist es aus mit uns. Aber dafür hat uns Gott doch nicht geschaffen. Die Bibel sagt, Gott hat uns geschaffen, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben sollen. Das ist der höchste Sinn unseres Lebens, dass wir zu Gottes Ehre leben sollen und uns an seiner Art erfreuen, an seinem Wesen erfreuen, sagt der Heidelberger Katechismus. Darum sind wir geschaffen. Die Bibel sagt uns, woher wir kommen, dass wir geliebte Geschöpfe Gottes sind, jeder von uns, auch wenn uns unsere Eltern nicht gewollt haben, wenn uns unsere Eltern nicht geliebt haben. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes, jeder von uns, mit ewiger Liebe geliebt. Die Bibel sagt uns, wozu wir leben sollen, zur Ehre Gottes, für Gott und mit Gott. Das gibt ein erfülltes Leben in dieser Welt. Und die Bibel sagt uns, wohin wir einmal gehen, wenn unser Leben zu Ende ist. Zu ihm ins Licht, wenn wir hier unser Leben an Christus abgegeben haben. Wir sehen, Jesus Christus allein kann die Sinnfrage unseres Lebens lösen. Aber wenn wir genau hinschauen, kommt in dieser Begegnung von Jesus mit dem jungen Mann noch eine zweite Frage auf, nämlich die Schuldfrage. So schön die Frage auch ist, die der junge Mann stellte, so liegt doch ein negativer Klang in ihr. Ich muss es nur einmal anders betonen. Meister, guter Meister, Rabbi, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme. Da sind wir wieder bei der Religion von gestern Abend mit den drei Buchstaben T-U-N, die weit verbreitetste Religion auf dieser Erde. Tun, was muss ich tun, was muss ich schaffen? Und dann krempelt man sich die Ärmel hoch und dann will man es anpacken und gute Taten tun und meint, damit könnte man bei Gott einen Blumentopf verdienen. Damit könnte man sich das Heil verdienen. Wenn Jesus gesagt hätte, komm, streng dich noch ein bisschen mehr an, spende noch ein bisschen mehr, bete noch ein bisschen mehr, hilf anderen noch ein bisschen mehr, lies noch ein bisschen mehr in den Psalmen, geh noch öfter in den Tempel, das hätte der alles gemacht, das hätte der alles gemacht. Aber Jesus antwortet ihm anders. Er sagt, gut ist nur einer. Und ich kann mir vorstellen, dass er dabei nach oben gezeigt hat. Gott. Und wenn Jesus sagt, gut ist nur einer, dann heißt das, wir alle, wir sind nicht gut. Wir sind nicht gut von Natur. Die Bibel sagt, wir sind böse von Jugend auf. Jeder von uns. Die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Römerbrief, Kapitel 3. Willst du widersprechen und sagen, doch, ich bin der eine, der Gutes tut und Gott wird dieses Gute anerkennen können. Die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und meine lieben Zuhörer, da müssen wir eine Grundentscheidung treffen. Wollen wir uns selber glauben, den Einflüsterungen unseres Herzens, das uns immer wieder zuflüstert, bist schon recht. So schlimm wie die Nachbarin und der bist nicht. Und im Gefängnis warst du auch noch nie, eine Bank hast noch nie ausgeraubt, hast noch niemand betrogen vielleicht oder übers Ohr gehauen. Also bist schon recht. Wollen wir diesen Stimmen glauben, die von innen kommen? Oder wollen wir den Humanisten glauben? Das sind die, die sagen, der Mensch ist gut, der Mensch hat einen guten Kern, gib ihm eine gute Umwelt, dann wird er sich gut entwickeln. Wollen wir den Humanisten glauben? Oder wollen wir Gottes Wort recht geben? Gott, der in seinem Wort sagt, keiner, der Gutes tut, alle böse von Jugend auf, durch die Sünde, die von unseren Ureltern her weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Martin Luther erkannte das. Der sagte einmal, mein guten Werk, die galten nicht. Es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht und war zum Guten erstorben. All die guten Werke, die wir tun, sie sind oft mit der Sünde des Hochmuts befleckt und mit der Sünde des sich selbst beweihräucherns. Das merken wir manchmal gar nicht, dass wir uns damit irgendwie groß darstellen wollen. Und selbst wenn wir gute Werke tun, Gott könnte sie nicht annehmen, um uns damit den Himmel zu öffnen. Nein, Jesus sieht, dass dieser junge Mann noch meint, er ist schon in Ordnung und er muss sich nur noch ein bisschen mehr anstrengen, noch ein bisschen mehr bemühen auf religiösem Gebiet. Und da will er ihm helfen. Die Bibel sagt, er sah ihn an und liebte ihn. Jesus wollte ihm helfen, diesem jungen Mann. Und er sagt, junger Mann, du meinst, du bist gut und du musst nur noch ein bisschen mehr dich bemühen und dann reicht es, dann kriegst du das ewige Leben? Schau mal hier in diesen Spiegel. Und dann hat ihm Jesus den Spiegel der Gebote Gottes vor die Augen gehalten und hat zu ihm gesagt, nur ein paar Gebote, du sollst nicht töten. Nun sagst du, naja, hier ist doch niemand im Raum, der einen Menschen getötet hat. Hoffentlich nicht, aber ich fürchte doch. Denn vielleicht haben wir nicht im buchstäblichen Sinn getötet. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt, wer seinen Bruder hasst, der ist schon ein verlorener Mensch. Oder in den Briefen des Neuen Testaments steht, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Weil in unseren Herzen die Gesinnung eines Mörders ist. Da fehlt manchmal nur der Gegenstand, mit dem wir zuschlagen könnten. Und auf einmal sind viele Mörder hier in diesem Raum. Mich eingeschlossen. Ich weiß, das hören wir nicht gerne, aber Jesus sagt, schau mal in diesen Spiegel. Außerdem kann ich in einem Volk, wo jedes Jahr wahrscheinlich bis zu 500.000 Kinder im Mutterleib getötet werden, abgetrieben werden, zerstückelt werden, in die Mülleimer geworfen werden, kann ich es nicht ausschließen, dass eine Frau hier ist, die diese blutrote Sünde der Abtreibung begangen hat. Oder Männer, die gesagt haben, mach das weg, wir haben gerade das Haus gebaut und jetzt haben wir ein Auto gekauft, mach das weg. Das ist Mord. Und wenn das in unserem Land soziale Indikation genannt wird, wir haben so die Angewohnheit, wir umschreiben gerne Worte mit Fremdworten, damit niemand mehr weiß, was das bedeutet. Soziale Indikation heißt Abtreibung aus Armut. In einem der reichsten Länder dieser Erde muss man jedes Jahr 500.000 Kinder aus Armut abtreiben. Das glaubt doch wohl kein Mensch. Und Gott weiß, dass es anders aussieht. Aber wenn eine Frau hier ist, die diese Sünde begangen hat, dann möchte ich ihr sagen, mit einem Wort aus dem Alten Testament, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über die Frucht ihres Leibes. Und selbst wenn sie es täte, so will ich doch deiner nicht vergessen, spricht der Herr. Bei Gott gibt es Vergebung der Sünden, auch für blutrote Schuld. Ich habe eine Frau vor mir sitzen gehabt, die hatte 3 Kinder abgetrieben. Und sie kam zum Glauben an Jesus Christus. Sie ist heute eine der besten Freundinnen meiner Frau. Und sie wurde heil innerlich. Sie ist heute eine wirklich überzeugte Christin, die anderen Menschen hilft. Jesus sagt, du sollst nicht töten. Er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Du sagst, Ehebruch ist, wenn man mit einer verheirateten Frau oder einem verheirateten Mann Geschlechtsverkehr hat, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Ja, ja, ist richtig, buchstäblich genommen. Aber selbst das haben vielleicht einige unter uns getan. Aber Jesus geht weiter in der Bergpredigt und sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, oder einen Mann, der hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen, da drin im Inneren. Und da sieht Gott hinein. Und auf einmal sind viele Ehebrecher hier, mich eingeschlossen. Gott sieht doch, was wir tun. Er hat doch unser ganzes Leben gesehen. Von Kindesbeinen an, die Kindheitssünden, die Jugendsünden, Selbstbefriedigung, voreheliche Beziehungen, außereheliche Beziehungen, das, was in Kuren läuft und in manchen Hotelzimmern und all diese Dinge, Gott hat es gesehen. Auch wenn Männer zu Dirnen gegangen sind, zu Prostituierten und haben sich Liebe gekauft, wie das so genannt wird. Gott hat doch alles gesehen. Gott nennt das Sünde. Gott nennt Homosexualität Sünde. Gott nennt Umgang mit Tieren Sünde. Es sind Dinge, die sind in der Bibel klar gesagt. Und da müssen wir einmal in diesen Spiegel schauen. Und dann werden wir sehen, da ist eine Schuldfrage in unserem Leben. Jesus sagt zu dem jungen Mann, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sagst, na, das habe ich aber wirklich nicht. Nun, was macht denn Kupferrohr und anderes Material und Werkzeug in deinem Keller, das eigentlich deiner Firma gehört? Du sagst, das machen doch alle, die sind doch nicht so kleinlich, das nimmt doch jeder mit. Ja, und wenn es jeder macht, ist es dann etwa nicht mehr Sünde? In der Bibel wird nicht gezählt. In der Bibel wird immer gewogen. Es geht nicht nach dem, was die Mehrheit macht. Die Mehrheit kann völlig daneben sein. Es geht danach, ob es Gottes Willen entspricht. Und was machen unsere Steuererklärungen und Versicherungsanträge? Was wird da zusammen betrogen? Ich weiß, da sagen wir, dem Staat, das ist ein Halsabschneider. Die da in Berlin, die schmeißen die Milliarden nur so raus. Und in Stuttgart auch, da werden sie doch nicht mir, armen, alleinverdienten Vater, noch die Tausende auch noch aus der Tasche ziehen. Das kann ich verantworten, da schreibe ich mal so hin und so. Und die Frau hat mit unterschrieben. Das würde ich als Frau nicht unterschreiben, wenn mein Mann wissentlich die Steuer fälscht. Das würde ich nicht unterschreiben. Das kann kein Mann von einer Frau verlangen. Kein Mann. Die Bibel sagt, Ehre, wem Ehre gebühret. Zoll, wem Zoll gebührt. Steuer, dem Steuer gebührt. Und wer die Steuer hinterzieht, der ist ein Betrüger. Der kann heißen, wie er will. Du sollst nicht stehlen. Da muss ich auch noch das Gebiet der sogenannten Schwarzarbeit ansprechen. Wenn man einem anderen hilft, ist das Nachbarschaftshilfe. Aber wenn man einem anderen hilft und macht vorher aus, hier Pauschalsumme 500 Euro oder 20 Euro die Stunde, dann ist das Schwarzarbeit, dann geht das an der Steuer vorbei und an der Sozialversicherung vorbei.
Und dann sind wir elende Betrüger. Da können wir heißen, wie wir wollen. Dann sind wir Diebe und Betrüger, wenn wir so etwas machen. Gott nennt das Sünde. Und er wird es immer Sünde nennen. Und wenn du jetzt denkst, das macht alles nichts aus, vor dem Thron Gottes wirst du stehen und dann wirst du anders darüber denken. Das ist Diebstahl. Das ist Sünde. Und wenn das in unsere Reihen hineingekommen ist, dann müssen wir darüber Buße tun. Wir müssen sagen, Herr, vergib, ich habe mich der Welt angepasst. Weißt du, es gab einen Spötter in Frankreich, der Voltaire, von dem ich am Mittwochabend schon einmal gesprochen habe, der hat gesagt, der hat sich die Christen genau angeguckt seinerzeit und dann hat er gesagt, wenn es ums Geld geht, dann haben alle dieselbe Religion. Oh, ist das ein böser Satz. Wenn es ums Geld geht, haben alle dieselbe Religion. Aber scheinbar hat er das beobachtet damals. Und heute kann man es auch sehen. Wenn es ums Geld geht, wenn der Glaube etwas kostet, dann auf einmal haben alle dieselbe Religion. Dann müssen die Christen genauso betrügen und tricksen und schummeln wie die anderen auch. Dass wir diesen bösen Satz von Voltaire mit unserem Leben widerlegen könnten. Wir haben auch ein Häuschen gebaut vor 2 Jahren. Unsere Eltern haben uns sehr geholfen, haben das möglich gemacht. Und ich kann es euch sagen, fast alle Handwerker, wenn wir mit ihnen etwas verhandelt haben, dann haben wir gesagt, das ist zu teuer, das können wir nicht. Dann war die erste Antwort, ja, dann müssen wir das ohne Rechnung machen. Fast alle Handwerker haben das angeboten, bis auf einen oder zwei. Ich weiß, wie das geht, wir haben das bei keinem gemacht. Lieber mehr bezahlen und vor Gott ein gutes Gewissen haben, als so ein paar Mark da sparen. Und am Ende betrügt man sich um die Seligkeit, wegen ein paar Mark. Ist unser Gewissen schon so deformiert, so krumm, dass wir das nicht mehr merken, wo wir Unrecht tun? Jesus sagt, du sollst nicht stehlen. Und den Männern und Jugendlichen muss ich sagen, was machen denn Computerprogramme auf deinem PC, die du nicht gekauft hast? Ich meine jetzt nicht Freeware und Shareware, die jungen Leute wissen, was ich meine, ja? Ich meine Programme, die du hättest erwerben müssen, weil es dafür eine Lizenz gibt. Ich möchte sowas nicht auf meinem Computer haben. Nichts Unrechtmäßiges. Willst du deswegen ein Dieb sein? Weil du sagst, das machen alle in meiner Klasse? Es wird nicht gezählt, es wird gewogen bei Gott. Auch wenn das alle machen. Wenn es die ganze Welt macht, dann ist es immer noch Unrecht. Und auf einmal sind wir Diebe. Jesus sagt, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Wie viele Lügenworte kommen über unsere Lippen im Laufe unseres Lebens? Schon die Kinder lernen es, mit 3, 4, 5 Jahren zu lügen. Habt ihr auch schon gelogen? Habt ihr schon eure Eltern angelogen? Lehrer angelogen? Andere Leute angelogen? Man lernt es von Kindesbeinen an. Und manche, die sind so gewohnt zu lügen, die merken es schon gar nicht mehr. Die leben in einer Lebenslüge. Und die schlimmste Lüge ist, wenn man sich selber einredet, es sei alles in Ordnung mit Gott, man sei Christ und man ist es gar nicht. Das ist die schlimmste Lüge, die es gibt. Der Teufel ist ein Vater der Lüge und er verführt uns dazu. Notlügen, Halblügen, ist das etwa keine Lüge? Ist eine Notschlachtung keine Schlachtung? Wenn wir doch die Wahrheit reden würden, was lügen wir manchmal alles zusammen und übertreiben? Und Jesus sagt, ehre Vater und Mutter. Hier steht im Alten Testament bei den 10 Geboten, lass dir Vater und Mutter schwer werden. Lass sie dir ganz viel bedeuten. Ich frage alle, die hier sind, die noch eine Mutter oder einen Vater haben. Was bedeutet euch die Mutter oder der Vater? Was bedeuten sie euch? Sind sie euch ganz wichtig, schwer? Und wenn du keine Mutter mehr hast oder Vater, du kannst kein einziges böses Wort wieder gut machen, das du deinen Eltern gegeben hast. Du kannst es nicht mehr gut machen. Leben heißt zeichnen ohne Radiergummi. Jeder Strich sitzt. Jeder Strich. Du kannst es nicht mehr gut machen. Ich muss ehrlich sagen, da begann die Not meines Lebens, als ich so mit 12, 13, 14 Jahren angefangen habe, meine Eltern nicht mehr zu ehren. Und meinen ungläubigen Freunden mehr Vertrauen schenkte und mehr Beachtung als meinen gläubigen Eltern. Da begann die Not in meinem Leben. Und dann habe ich sie viele Jahre, ja, betrogen, bestohlen, schlecht über sie gedacht, schlecht über sie geredet. Ich muss mich heute schämen darüber, muss mich tief schämen. Die Bibel sagt, ein Auge, das Vater und Mutter verachtet, sollen die Krähen aushacken am Bach, steht in den Sprüchen. Ich hätte heute keine Augen mehr, wenn Gott das so durchgeführt hätte. Ich hätte keine Augen mehr. Aber als ich dann wieder vor meinen Eltern saß, nachdem ich zum Glauben gekommen war, da habe ich ihnen das alles offen bekannt. Und meine Mutter merkte, dass ich so eine Beichte ablegen wollte und ihnen das alles sagen wollte. Da hat sie mich schon nach wenigen Minuten unterbrochen und hat gesagt, Wilfried, wir beten jeden Tag, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist dir alles vergeben. Da musste ich denken, wenn schon Menschen so vergeben können, wie viel mehr dann der, der unser aller Sünden hinaufgetragen hat auf das Holz, auf das Kreuz. Ehre Vater und Mutter. Was bedeuten dir Vater und Mutter? Wie hast du über sie geredet? Wie hast du mit ihnen geredet? Was hast du ihnen angetan? Und Jesus sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Uns selber lieben, das kriegen wir glänzend hin, die allermeisten. Das kriegen wir hin. Da können wir uns vor den Spiegel stellen und sagen, ich ja, am ichsten. Wir sind der Mittelpunkt der ganzen Welt, der Nabel und des Universums. Alles dreht sich um mich. Und die Bibel sagt, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selbst. Wer von uns kann das? Den Nächsten lieben wie sich selbst. Wie egoistisch sind wir oft gewesen in unserem Leben? Wie wenig haben wir die Hände geöffnet für die Not anderer Menschen? Und wir bilden uns so einen Stiefel ein über unser Leben, wie toll wir dastehen. Schauen wir einmal in diesen Spiegel. Jesus nennt nur die Gebote von der sogenannten zweiten Tafel, die das zwischenmenschliche Zusammenleben regeln. Und schon müssen wir alle, wenn wir da hineinschauen, müssen wir uns beugen, müssen wir auf die Knie fallen und sagen, Herr, es ist eine Schuldfrage in meinem Leben. Ich habe deine Gebote alle übertreten und diese Übertretungen liegen wie Steine auf meinem Gewissen. Herr, rette mich von meinen Sünden. So müssten wir flehen, wenn wir ehrlich wären mit uns selbst und ehrlich wären vor Gott. Jesus will dem jungen Mann helfen. Er will ihm sagen, schau, da ist eine Schuldfrage. Und deine Schuldfrage kann ebenfalls nur einer lösen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz dafür starb. Ich möchte dich fragen heute Abend, bist du dabei gewesen, als man Jesus ans Kreuz geschlagen hat? Bist du dabei gewesen? Du sagst, wie kann ich dabei gewesen sein? Das war vor 2000 Jahren auf einem anderen Kontinent. Wie kann ich da dabei gewesen sein? Und ich sage dir, du und ich, wir waren alle dabei, als man den Herrn der Herrlichkeit dorthin genagelt hat, auf dieses furchtbare Kreuz. Wir waren dabei in den Nägeln, die man durch seine Hände und Füße getrieben hat. Wir waren dabei in der Dornenkrone, die man auf sein Schädeldach gedrückt und gepresst hat. Wir waren dabei in dem hohen Gegeifer der Menge, die geschrien hat, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. Wir waren dabei mit der Schuld und Sünde unseres Lebens. Als Paul Gerhard, der Liederdichter, zum ersten Mal Jesus mit geöffneten Augen am Kreuz hängen sah, da wusste er, nicht die Römer haben ihn dahin geschlagen und nicht die Juden sind es gewesen, sondern dann dichtete er, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Unheil, das dich schläget und das betrübte Marterheer. Da ist eine Schuldfrage in unserem Leben. Und Jesus Christus, er hat diese Schuldfrage gelöst. Seitdem Jesus dort am Kreuz starb, dringt unablässig der Satz in diese Welt. Ich will dir deine Sünden vergeben. Ich will dir deine Sünden vergeben, was immer gewesen ist in deinem Leben. Es ist keine Sünde zu klein, dass sie nicht vergeben werden müsste. Und es ist keine zu groß, dass sie nicht vergeben werden könnte. Aber man muss kommen und nicht sagen, ich bin recht. Weißt du, dort am Kreuz ist etwas ganz, ganz Entscheidendes geschehen. Dort hat sich Gottes fordernde Gerechtigkeit, die keiner von uns erfüllen könnte, in eine schenkende Gerechtigkeit gewandelt. Gott will dir seine Gerechtigkeit schenken. Du kannst sie nicht verdienen, du kannst sie nicht erarbeiten. Selbst wenn du dein Leben als Märtyrer für einen anderen in den Tod geben würdest, Es würde nicht ausreichen, um eine einzige deiner Sünden auszutilgen. Es würde nicht genügen. Es geht nicht auf diesem Weg. Aber Gott will dir seine Gerechtigkeit schenken. Wenn du kommst und sagst, hier kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wäre, fürs Lösegeld, was Christus bezahlt hat. Und darum möchte ich bitten, komme doch. Luther hat einmal gesagt, die Sünde hat nur zwei Orte. Zwei Orte hat die Sünde. Entweder sie liegt auf Christus oder sie hängt an deinem Halse und zieht dich ins Verderben. Wo ist die Schuld deines Lebens, mein lieber Freund? Hängt sie noch an deinem Halse oder liegt sie auf Christus? Bist du zu ihm gekommen? Hast du dich bekehrt? Hast du Christus aufgenommen in dein Leben? Gehörst du ihm? Jesus sagt, willst du vollkommen sein, so verkaufe, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach, binde dich an mich. Gehört dein Leben ihm? Weißt du, das wird die Frage sein in deiner Sterbestunde. Nicht wie viel dir gehört. Bankkonten, Aktienfonds sind furchtbar uninteressant in der Ewigkeit, ich kann es dir sagen. Furchtbar uninteressant. Und Grundstücksurkunden kannst du alle hier lassen. Das letzte Hemd hat sowieso keine Taschen. Du wirst nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Es wird nicht die Frage sein, wie viel dir gehört, sondern die Frage wird sein, wem du gehörst. Ob du der Sünde gehörst, dem Tod, dem Teufel, der Hölle, der Welt, oder ob du Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen gehörst. Das wird die Frage sein aller Fragen in der Ewigkeit. Aber das ist die Frage jetzt, heute Abend. Ihr Kinder, die ihr hier seid, es ist ganz ernst. Jesus Christus fragt euch heute Abend, gehört dein Leben schon mir? Habt ihr euer Leben schon ihm anvertraut? Das kann man schon mit 8 Jahren oder 10 oder 12. Das kann man schon. Wenn man es verstanden hat, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, dann kann man sich bekehren. Jesus freut sich, wenn sich Kinder bekehren. Er freut sich sehr, wenn sich Jugendliche bekehren. Denn die haben das Leben noch vor sich. Da kriegt er dann nicht nur den Rest. Wenn sich ein 97-Jähriger bekehrt, von dem Leben wird er nicht mehr viel haben. Aber selbst das wäre möglich. Ich habe es 2-mal miterlebt, wie 84-jährige Männer ihre Knie gebeugt haben und sich bekehrt haben und Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Ich durfte es einmal erleben, wie eine 91-jährige Frau sich bekehrte und zum Glauben kam. Und die hieß auch noch Heide. Dann war sie kein Heide mehr, dann wurde sie Christ mit 91 Jahren. Aber sie hieß danach immer noch Heide, ja. Aber das war nicht entscheidend. Ihr seht, Kinder können sich bekehren. Erwachsene können sich bekehren. Alte Menschen können sich bekehren. Deutsche, Russen, Polen, Tschechen, Franzosen. Spielt keine Rolle, jede Nationalität. Jeder darf kommen. Jesus Christus möchte dir begegnen heute Abend. Er ist auferstanden und er lebt. Und einem Lebendigen kann man begegnen. Und man kann einen Bund mit ihm eingehen. Man kann sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Von jetzt ab sollst du mein Herr sein und mein Retter. Ich will das nochmal erklären, damit das auch jeder weiß, um was es da geht. Wenn ein großes Schiff in den Hamburger Hafen einläuft, dann fährt es bis zu einer bestimmten Stelle. So ein großer Ozeantanker, der Öl aus Saudi-Arabien bringt oder Autos aus Japan, der fährt bis zu einer bestimmten Stelle und dann kommt ein Lotsenboot zu dem großen Ozeanriesen und dann steigt der Lotse auf das große Schiff und dann kommt ein entscheidender Augenblick. Dann gibt es einen Kommandowechsel. Der Kapitän des großen Ozeanriesen tritt runter von der Brücke, geht weg vom Steuerrad und lässt den Lotsen das Kommando übernehmen. Und der steuert das Schiff sicher in den Hafen. Kommandowechsel. Das ist das beste Bild, was es gibt für eine echte Bekehrung, wie Gott sie haben möchte. Dass wir zurücktreten mit unserem dicken Ich und Jesus Christus an das Steuer unseres Lebens lassen. Werner Gitt pflegt immer zu sagen, lass ihn in dein Leben, lass ihn auf das Schiff deines Lebens, aber als Kapitän, nicht als Matrosen. Er will nicht der Matrose sein auf deinem Lebensboot, er will Kapitän werden. Darum muss es einen Kommandowechsel geben. Er will der Herr sein in deinem Leben. Weißt du, dass im Neuen Testament 522 Mal steht, dass Jesus Christus der Herr ist? Er ist der Herr. Und die Bibel sagt, alle Knie werden sich vor ihm beugen. Alle Knie. Ein Stalin wird die Knie vor Christus beugen. Ein Hitler, ein Idi Amin, ein sonst jemand. Alle miteinander. Die größten Verbrecher, die größten Spötter, die größten Atheisten, die größten Gottesleugner, alle werden ihre Knie beugen vor Jesus Christus. Und du wirst sie auch beugen. Die Frage ist nur, ob du sie hier freiwillig beugst oder ob du dort in die Knie brechen wirst, weil du seine Herrschaft doch anerkennen musst. Und ich möchte dich wirklich ermutigen und dich bitten, komm doch zu ihm, jetzt in dieser Zeit, hier in diesem Leben. Komm und beug deine Knie vor ihm, schenk dich ihm. Du kannst dich ihm schenken mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deines Lebens. Du darfst dich ihm anvertrauen. Wenn du dich ihm schenkst, dann schenkt er sich dir mit seinem Reichtum, mit seiner Fülle, mit seiner Vergebung, mit seinem Frieden, mit seinem Leben, mit dem ewigen Leben schenkt er sich dir. Und darum möchte ich dir Mut machen. Schenk dich ihm. Vertraue dich ihm an. Übergib dein Leben ihm. Bekehre dich. Lass dich erretten. Lass ihn als den großen Arzt an das Krankenbett deines Lebens, an die Wunden, an denen du sonst verblutest. Ich muss zum Schluss kommen heute Abend. Und wir haben gesehen, das Leben besteht aus Begegnungen. Wir haben eine sehr wichtige Begegnung gesehen. Hier trifft ein junger Mensch auf Jesus. Und er war an der richtigen Adresse. Er stellte die richtige Frage. Aber höre gut zu. Er traf die falsche Entscheidung. Und dann ging er traurig weg, denn er hatte viele Güter. Dann wurde es offenbar, wo sein Herz letztlich hing. Der Mammon war es. Der Reichtum, der Besitz, die Güter. Das Materielle, das Diesseitige, das Vordergründige, das Bankkonto, da hing sein Herz dran, genau wie bei einigen unter uns. Hier wurde es offenbar und es wird auch bei dir offenbar werden, woran dein Herz hängt, ganz gewiss. Er traf die falsche Entscheidung, er ging traurig weg. Weißt du, es ist noch niemand traurig weggegangen, der Jesus Christus wirklich gefunden hat, als den Herrn seines Lebens. Aber es sind schon so viele traurig weggegangen. Auch aus solchen Veranstaltungen. Sie haben die Botschaft gehört, sie sind Jesus Christus begegnet, aber sie haben die falsche Entscheidung getroffen. Dann gingen sie traurig nach Hause. Wie willst du nach Hause gehen heute Abend? Ich will zum Schluss noch von einem letzten Jüngling erzählen, dem es ähnlich ging. Sein Name war Friedrich Nietzsche. Er schrieb mit 14 Jahren in sein Tagebuch. Er war evangelisch, hatte Konfirmandenunterricht, da schrieb er mit 14 Jahren in sein Tagebuch, jetzt muss ich ernst machen mit Jesus, sonst geht es schief. Da merken wir, er hatte eine Begegnung mit Jesus, sonst hätte er das nicht geschrieben. Jetzt muss ich ernst machen mit Jesus, sonst geht es schief. Aber er machte nicht ernst mit ihm. Er traf die falsche Entscheidung, dann wurde er zum Philosophen. Wir können sagen, zum Philosophen Satans, der es hineingeschrien hat in diese Welt, Gott ist tot. Du und ich, wir haben ihn ermordet. Unter unseren Messern ist er gestorben. Und noch viel schlimmere Sätze, die ich hier gar nicht zitieren kann. Aber dann wurde er 11 Jahre vor seinem Tod wahnsinnig. Die letzten 11 Jahre hat er im Wahnsinn verbracht. Und kurz bevor er wahnsinnig wurde, hat er ein Gedicht geschrieben. Das hat mich so bewegt, dass ich es auswendig gelernt habe. Ich kenne nicht viele Gedichte auswendig, aber das habe ich auswendig gelernt. Da schreibt Nietzsche, O komm zurück, mit allen deinen Martern, zum letzten aller Einsamen, oh komm zurück. Alle meine Tränenbäche nehmen zu dir den Lauf, und meine letzte Herzensflamme, dir glüht sie auf. Oh komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz, mein letztes Glück. Aber Gott kam nicht mehr zurück. Und dann wurde er wahnsinnig. Und dann hat er überall Zettel gekritzelt hinterlassen, auf denen stand Jesus, der Gekreuzigte. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, am Licht gescheitert, an der Sonne verbrannt. Was für ein trauriges Ende. Mach es nicht wie Nietzsche. Mach es nicht wie dieser junge Mann, von dem wir gehört haben. Wenn du heute Abend Jesus Christus begegnet bist, wenn er dir begegnet ist durch sein Wort, wenn du nicht nur meine menschliche Stimme gehört hast, sondern die Stimme des guten Hirten, der dich gerufen hat,
der gesagt hat, ich liebe dich, ich suche dich, ich will dich haben, komm zu mir, folge mir nach, binde dich an mich, gib dein Leben an mich ab, lass mich das Kommando übernehmen. Ich möchte dein Leben reich machen, wirklich reich. Ich möchte dir Leben im Überfluss geben, Leben und volles Genüge. Dann antworte, dann gib ihm die richtige Antwort und geh nicht traurig von hier fort. Ich möchte auch heute wieder einladen, jetzt gleich nach dem Abschluss der Veranstaltung hier nach oben zu kommen. Ich gehe eine Treppe hoch und da oben ist der Jugendraum, da wo ich jetzt hinzeige, nur eine Treppe hochgehen. Und dort können wir in aller Ruhe noch einmal sprechen, wenn du Fragen hast, wie kann ich Frieden finden mit Gott, wie kann ich mich bekehren, wie kann ich zur Gewissheit kommen, dass mein Leben angenommen ist von Gott. Ich möchte Hilfe haben oder ich möchte einfach mehr hören darüber. Komm hinauf, geh einfach die Treppe hoch und dort oben werde ich auf dich warten. Ich habe Zeit, ich habe lange Zeit, wirklich. Du musst nicht denken, ach, ich stehle dem Mann die Zeit, der muss ins Bett, ich muss noch nicht ins Bett, ja, ich gehe später ins Bett. Du kannst kommen und denk auch nicht, was sagen dann die anderen und ich bin ja mit jemand gekommen, die müssen dann auf mich warten. Nein, es muss niemand warten, es gibt einen Fahrdienst hier und wenn der Fahrdienst schon gegangen ist, dann bringe ich dich nach Hause, mein Auto steht da draußen, ich bringe dich nach Hause, wo immer du wohnst, überhaupt kein Problem. Nur, wenn dir geholfen werden kann. Wenn du hier bist und du weißt, ich sollte mich bekehren. Ich habe mich noch nie bekehrt. Ich bin nicht errettet. Komm doch heute Abend und triff die richtige Entscheidung. Wenn du hier bist und musst sagen, ja, ich habe mal so einen halben Anfang gemacht oder drei Viertels, aber das war keine richtige ganze Sache und ich bin wieder unter die Räder gekommen, es ist viel Schuld und Sünde in mein Leben gekommen, ich bin ein Heuchler, ich lebe ein Doppelleben, hier fromm in der Gemeinde, aber woanders anders, dann komm und mach eine ganze Sache heute Abend und gib dein Leben neu dem Herrn. Komm auch. Ich werde noch einmal anhand von einer Tafelzeichnung den Heilsweg erklären, wie man sich bekehren kann. Das hat schon vielen geholfen. Ich durfte schon vielen Menschen helfen, den Weg des Lebens zu finden. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Lebensaufgabe. Darum bin ich Evangelist. Darum bin ich hierher gekommen. Ich mache nichts lieber als das. Ich würde auch dir gerne helfen. Und darum lade ich dich ein. Es ist noch früh am Abend, es ist Wochenende. Komm, wenn du nicht ganz sicher bist, komm einfach, hör dir das nochmal an. Ich würde dich zu nichts überreden. Wirklich nicht. Ich werde das sagen und dann werde ich dich gehen lassen. Nur wenn du sagst, ja, ich möchte mich bekehren, können sie nicht mit mir hier zusammen beten, dann werde ich gerne bereit sein, das mit dir zusammen zu tun. Ich dränge niemanden etwas auf, das darf ich nicht. Ich biete nur an. Und so möchte ich am Ende sagen, du weißt nicht, was in den nächsten 5 Minuten mit dir geschieht, aber du kannst dich dem anvertrauen, der dein ganzes Leben kennt, im Längsschnitt und im Querschnitt und der mit einer völligen, ewigen, totalen Liebe hinter denen steht, die sich ihm zu eigen geben. Darum dieser Abend, darum bist du hier, darum triff eine richtige Entscheidung. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wie dankbar bin ich dir, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass man dir begegnen kann. Ich danke dir, dass auch du mir begegnet bist, vor 22 Jahren, dort auf jenem Fliegerhorst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast, dass ich mit dir und für dich leben darf. Und ich kann es hier bekennen vor allen Zuhörern, dass du mein Leben wirklich reich gemacht hast. Ich wünsche mir kein anderes Leben. So reich hast du mein Leben gemacht. Ich preise dich dafür. Herr, und ich möchte dich bitten für die Menschen, die hierher gekommen sind, die fragen, die vielleicht suchen, die Hände ausstrecken, vielleicht heute Abend auch nur hier so einen Besuch machen wollten, aber nun bist du ihnen begegnet und ich bitte dich, Herr, dass sie nicht die falsche Entscheidung treffen. Rede zu den Kindern, die hier sind, zu den Jugendlichen, zu den Erwachsenen, zu den Alten, zu jedem, Herr, auch die, die jetzt die russische Übersetzung gehört haben über Kopfhörer. Rede zu jedem. Und zieh Menschen zu dir. Geh durch die Reihen, Herr, und gib den Mut, sich zu bekehren, eine ganze Sache zu machen. Wir preisen dich dafür. Amen.